Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Planetenforschung auf der Suche nach der zweiten Erde. Schon gewusst, dass ein Riesenmixer Raumschiffe antreiben kann? Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. In diesem Helmholtz-Podcast entführen wir Sie in die unendlichen Weiten des Weltraums. Dabei beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, ob es auch andere Planeten gibt, auf denen Leben möglich wäre. Doch dazu später. Wer sich für Raumfahrt interessiert, wird das gleichfolgende Geräusch wahrscheinlich schon mal gehört haben.
Helmholtz-Podcast – Geräusch des Monats.
Houston, Contact, Honeysuckle. This is Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
Eine Erklärung zu diesem merkwürdigen Piepston bekommen Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast Schwerpunkt.
Wie ist unser Sonnensystem entstanden und wie ist es beschaffen? Wie haben sich die Planeten und ihre Monde entwickelt und was sind ihre Besonderheiten? Gibt es auch außerhalb unseres Sonnensystems Planeten, auf denen Leben möglich wäre? Mit diesen Fragen befasst sich in der Helmholtz-Gemeinschaft das Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Im Jahre 1609 schaute Galileo Galilei zum ersten Mal durch ein Teleskop in den Sternenhimmel und konnte so einen genaueren Blick auf die unzähligen Himmelskörper werfen. Man darf ihm wahrscheinlich unterstellen, dass auch er gerne zu den Objekten am Himmel geflogen wäre, um sie aus allernächster Nähe zu betrachten. Das allerdings sollte noch fast 400 Jahre dauern.
Jahrhundertelang war ja das Teleskop eben das vorrangige Arbeitsgerät der Astronomen. Und seit etwas mehr als 50 Jahren sind wir ja glücklicherweise in der Lage, mit Raumsonden zu diesen Körpern hinzufliegen und haben dadurch natürlich eine viel bessere Möglichkeit, diese Körper aus der Nähe zu erkunden.
Ulrich Köhler arbeitet am Institut für Planetenforschung, einer Einrichtung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR in Berlin. Es beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Erforschung von Planeten in unserem Sonnensystem.
Neben den 8 bekannten Planeten des Sonnensystems gibt es natürlich unzählige Monde. Eine unglaubliche Vielfalt und Vielgestaltigkeit an kleineren Körpern. Es gibt die Asteroiden, die zwischen Mars und Jupiter umherschwirren und zum Teil sogar eine Gefahr für die Erde bedeuten können. Auch damit befassen wir uns. Bis hin zu den Kometen, die ganz weit draußen im Sonnensystem ihre Bahnen ziehen. Und bis hin vielleicht auch sogar zu den kleinsten Teilen des Sonnensystems, der kosmische Staub, der zwischen den Körpern fliegt und der einiges über die Beschaffenheit und die Ursprünge dieser ganzen anderen Körper aussagen kann.
Von den Möglichkeiten, die die moderne Planetenforschung hat, konnte Galilei nur träumen. Ihre Erkenntnisse gewinnen die Forscher durch die Analyse von physikalischen Messungen und die Auswertung von Bildern. Dabei werden nicht nur fremde Daten ausgewertet. Das Institut für Planetenforschung entwickelt auch selbst hochkomplizierte Instrumente zur Erforschung des Sonnensystems.
Das wichtigste Arbeitsfeld auf dem Gebiet der Instrumentenentwicklung bei uns ist sicherlich die Kameraentwicklung. Da haben wir eine bahnbrechende Entwicklung mit einer Stereokamera geleistet, die seit 5 Jahren um den Mars kreist auf einer europäischen Sonde, auf der ESA-Mission Mars Express, die den Mars in 3D abtastet, in hoher Auflösung. Aber es werden auch Spektrometer bei uns entwickelt, es werden geophysikalische Messinstrumente entwickelt und ein interessantes Instrument ist beispielsweise auch, wir entwickeln einen Bohrer, der im kommenden Jahrzehnt mit einem Mars-Landefahrzeug auf dem Mars landen soll und dann erstmals ein paar Meter tief in den Marsboden hineinbohren soll.
Das Interesse der Planetenforscher geht mittlerweile auch über unser Sonnensystem hinaus. Planetary Evolution and Life, zu Deutsch Planetenentwicklung und Leben, heißt ein 5-jähriges Programm im Verbund mit vielen Universitäten in Deutschland, Europa und den USA sowie vielen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Es soll der vielleicht spannendsten Frage des neuen Jahrtausends nachgehen. Gibt es noch andere Planeten, auf denen Leben existieren kann?
Wir sind immer noch auf der Suche nach einer zweiten Erde außerhalb des Sonnensystems. Bislang ist es aber trotzdem schon ein Riesenfortschritt innerhalb von nur 10, 15, 20 Jahren, mehr als 300 extrasolare Planeten entdeckt zu haben. Bei den meisten dieser Körper handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Planeten, die ganz anders sind als die Erde und sehr schwer zu charakterisieren sind.
Vergleichende Planetenforschung heißt die Disziplin, in der die Helmholtz-Forscher vom DLR nicht nur Planeten entdecken, sondern auch herausfinden wollen, warum wir überhaupt auf der Erde leben können.
Bei all diesen Arbeitsgebieten, die wir beackern, muss man immer auch sehen, was können wir daraus für die Erde lernen. Warum hat die Erde Plattentektonik, warum die anderen Körper nicht? Warum hat sich die Atmosphäre des Mars anders entwickelt als die der Erde? Warum haben wir auf der Venus diesen unglaublichen Treibhauseffekt, der für Temperaturen sorgt, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens sind? Und was bedeutet das beispielsweise in der Betrachtung der Probleme, die wir mit unserem eigenen Klima gegenwärtig haben, was wir da auch vielleicht beachten können für die Erde?
Wer die spannenden Fragen und Ergebnisse der Planetenforscher selbst in Augenschein nehmen möchte, braucht weder Teleskop noch Raumsonde. Es reicht eine Fahrt zum Gasometer nach Oberhausen. Dort gibt es seit April und noch bis zum Januar 2010 eine Ausstellung mit dem Titel Sternstunden – Wunder des Sonnensystems zu sehen, die in Zusammenarbeit mit dem DLR installiert wurde. Gezeigt werden beeindruckende Bilder und Exponate und sogar eine Probe echter Mondstaub. Ulrich Köhler vom Institut für Planetenforschung verspricht dem Besucher Einblicke in das Weltall, für die Galileo Galilei sicher sein letztes Hemd gegeben hätte.
Das Ganze ist gekrönt von einem Mond mit 25 Metern Durchmesser, der in diesem einzigartigen Gebäude, einem alten Gaskessel, der über 100 Meter hoch ist, eben hineingehängt worden konnte. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache, die zum einen extrem spektakulär ist, ganz arg toll anzusehen ist, aber eben auch einen Aspekt hat, der für uns ganz wichtig ist, dass wir zeigen, dass Wissenschaft nicht nur eine trockene Angelegenheit ist, sondern auch ästhetisch wunderbare Momente hat und wollen dadurch eben der Öffentlichkeit zeigen, gerade weil das ja das Jahr der Astronomie ist, was für eine wunderschöne Geschichte das ist, wenn man sich mit solchen Aufgaben, solchen Themen beschäftigen kann.
Wer die Wunder des Weltalls bestaunen will, hat es mit einer Reise nach Oberhausen relativ einfach. Die echte Raumfahrt hingegen ist noch immer eine hohe technische Herausforderung, die die Wissenschaft jedoch gerne annimmt. Ionenantriebe zum Beispiel sind nicht nur Thema in Science-Fiction-Stories, sondern auch in unserem Hörstück schon gewusst.
Schon gewusst, dass ein Riesenmixer Raumschiffe antreiben kann?
12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start, 6, 5, 4.
Okay, engine stop. We copy it down, Eagle.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hüpfend bewegt er sich über die felsige Landschaft. In seltsamer Montur, die ihn äußerst üppig erscheinen lässt, bahnt er sich seinen Weg. Sein ständiger Begleiter, eine kugelförmige Kopfbedeckung, die ihn nicht gerade vorteilhaft aussehen lässt. Nein, es geht hier nicht um die Teletubbies, sondern um Neil Armstrong, den ersten Mann auf dem Mond. Fast wäre die Mondlandefähre auf Felsen gelandet, doch Armstrong steuerte sie in letzter Sekunde selbst. Damit rettete er nicht nur sein eigenes und das Leben seines Kollegen, sondern auch die ersten Zeilen einer Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Seit der ersten Mondlandung hat die Faszination rund um das Weltall nicht nachgelassen. Auch Helmholtz-Forscher des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik möchten ein weiteres Kapitel der Weltraumgeschichte schreiben. Co-Autoren sind dabei sogenannte Ionentriebwerke. Mit ihnen sollen Satelliten angetrieben werden. Das Besondere an diesen Ionentriebwerken ist, dass sie ihren Treibstoff zunächst elektrisch aufladen. Dadurch entsteht der vierte Aggregatzustand der Materie, das Plasma. Dieses besteht aus Ionen und Elektronen, die sich anders als sonst im Plasma unabhängig voneinander bewegen können. Somit sind die Ionen frei beweglich und können durch den Riesenmixer gejagt werden. Das Rührgerät namens Hocheffizienz-Mehrstufen-Plasmatriebwerk, kurz HEMP, sieht allerdings nicht aus wie ein gewöhnlicher Mixer. Eine Ansammlung von Spulen erzeugen Magnetfelder, die die Ionen auf kreisförmige Bahnen zwingen. Mit Hilfe eines elektrischen Feldes werden die Ionen schließlich beschleunigt. Durch diese Beschleunigung entsteht ein hochenergetischer Teilchenstrahl, der als Antrieb für Satelliten dient. Doch der Riesenmixer hat auch seine Macken. Denn die Elektronen, die sich im Plasma befinden, verlieren im HEMP große Mengen an Energie. Ein Grund hierfür könnte die Wechselwirkung des Plasmas mit der Gefäßwand sein. Aber die Wissenschaftler wissen sich zu helfen. Da Fusionsplasmen ähnliche Fälle aufweisen, nutzen die Forscher die Rechenmodelle aus der besser ergründeten Fusionsforschung. So können Vorgänge wie der Energieverlust berechnet und damit Ionentriebwerke künftig verbessert werden.
Offensichtlich ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. So sollen Simulationsprogramme erstellt werden, die nicht nur auf das HEMP-Triebwerk anzuwenden sind, sondern sich auch auf andere übertragen lassen. Die Wissenschaftler arbeiten also auch in Zukunft an weiteren spannenden Geschichten aus dem Weltall. Denn, wie sagte Neil Armstrong einst so schön, für die Forscher ist es nur ein kleines Kapitel, für die Menschheit aber ein großes Buch. Oder so ähnlich.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Wir bleiben noch ein wenig beim Thema Raumfahrt, denn damit hat auch unser Geräusch des Monats zu tun. Erinnern Sie sich?
5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
Was Sie eben gehört haben, ist ein Ausschnitt aus einem Funktest zwischen einer bemannten Apollo-Kapsel und der Leitzentrale der NASA in Houston. Die Piepstöne, die hin und wieder während solcher Gespräche zu hören sind, sind sogenannte Quindar-Töne. Sie dienen dazu, die Sendeanlagen für die Funkübertragung zwischen Erde und Raumschiff an- und abzuschalten. Zum Sprechen muss der Astronaut eine Taste drücken, daraufhin wird ein Tonsignal mit einer Länge von 250 Millisekunden und einer Frequenz von 2,525 kHz generiert. Dieser Quindar-Ton schaltet die Übertragungsanlage am Boden an. Lässt der Sprecher die Taste wieder los, ertönt ein geringfügig tieferer Ton und schaltet sie wieder ab. Damit beende auch ich die Übertragung und hoffe, dass Sie auch im nächsten Monat wieder mit dabei sind. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.